Ihr Lieben, ich denke, wir sollten heute mal mit einem Bild anfangen. Ich brauche dazu zwei Freiwillige von euch, die gerne puzzeln. Ja? Kommt doch einfach mal hier, am besten hierher, weil das Bild wird gleich hier rangeworfen. Es ist ein Suchbild. Ihr kennt sowas, ne? Suchbilder. Und ich fände das cool, wenn ihr das Bild gleich seht, dass sie einfach reinruft, wenn ihr den Fehler erkennt. Ja, das sind zwei Bilder und wenn ihr die so vergleicht, dann ruft es einfach rein, okay? Es kann losgehen. Super. Ist gar nicht mal so schwer, ne? Bitte? Sag ruhig laut. Jawohl, das Hinweisschild fehlt, oben links. Ja, sechs, insgesamt sechs Fehler, okay? Sechs Fehler, such die sechs Fehler. Ich sage ja gar nicht so schwer, ne? Ja, genau, der Kran ist anders, okay? Das ein Stück Zaun fehlt, genau. Also es helfen euch einige Leute. Also das Dachfenster habe ich gehört schon. Okay, vier haben wir schon. Ja, das auch. Ja, genau, das hatten wir schon, das Dachfenster da, genau, das Spitzdachdings da. Ich habe noch was gehört von einem Auto. Das Auto, Pastor, der Pastor hat vorgesagt, der Reifen vom Auto ist die sechste. Ihr habt alle gefunden, super, vielen Dank. Ihr beiden bleibt noch mal hier, das Bild kann weg, danke. Das Bild kann weg, danke schön. Wo ist dieses Bild aufgenommen worden? Welche Straße war das? Ja, schon ganz gut, Oranienburger Straße. Was habt ihr da so gesehen sonst auf dem Bild noch so? Ah, eine Straßenbahnhaltestelle. Habt ihr den Turm, Alexanderturm gesehen hinten? Ja? Okay. Und da stand ein Straßenschild, da stand eigentlich Friedrichstraße dran. Okay, gut. Dann vielen Dank, dass ihr hier nach vorne gekommen seid und das gemacht habt. Ich finde das sehr interessant, ne? Wenn wir darauf uns fokussieren, den Fehler zu finden, dann konzentrieren wir uns darauf, den Fehler zu finden, aber haben gar nicht mehr das ganze Bild irgendwie so vor Augen, ne? Also, oder könntet ihr noch sagen, was da alles drauf war auf dem Bild? Ist ein bisschen, vielleicht wenn man ganz speziell so Sachen absucht nach Fehlern, merkt man sich noch mal mehr. Aber wenn man sich auf Fehler konzentriert, sieht man nicht das ganze Bild. Da verpasst man einfach was von dem, was da ist. Und Paulus fängt in diesem Abschnitt, den ich heute einfach so mit euch bedenken möchte, der fängt genau damit an. Ja, er fängt nicht damit an, die Fehler rauszusuchen, sondern er fängt damit an, das ganze Bild zu zeichnen. Ja, er sagt die Frage, stellt die Frage am Anfang, gibt es denn nun bei euch Ermutigung? Und das implementiert eigentlich so, dass es Ermutigung gibt bei Ihnen, ja? Gibt es denn bei euch Ermahnung und Ermutigung? Das ist übrigens das gleiche Wort. Ermahnung und Ermutigung kann beiderseitig verstanden werden in Christus. Zuspruch und Trost gibt es bei euch, sagt er. Es gibt Anteilnahme. Gemeinschaft des Geistes steht da. Er beschreibt also, was in der Gemeinde alles da ist, was an guten Dingen da ist. Und er sagt, es ist Herzlichkeit da und es ist Erbarmen da. Und das ist einfach so, er zeichnet eigentlich ein tolles Bild von der Gemeinde. Und er sagt, hey, schaut mal, ja, gibt es das bei euch? Natürlich gibt es das bei uns. Und er freut sich daran und er sagt, das ist super, seid dankbar dafür. Macht meine Freude noch vollkommener, sagt er. Auch interessant, ne? Macht da nicht so einen Einschnitt und sagt, okay, es gibt viele Dinge, für die wir dankbar sein können, Aber dann ist das manchmal so vorgesetzt, ne? Damit ich was Schlechtes sagen kann, sage ich erstmal was Gutes. Darauf kommt es nicht an. Sondern er sagt, nein, macht meine Freude noch vollkommener. Es gibt noch mehr als das, was ihr erlebt. Er macht eigentlich Mut dazu, noch Neues zu ergreifen. Er sagt, Dankbarkeit für das Wirken Gottes ist schon da. Und in all dieser Freude, in der Dankbarkeit, hey, da gibt es noch mehr, ergreift das doch noch. Und ich finde das spannend, dass er das eigentlich so macht und nicht konfrontativ damit umgeht. Ja, verliert den Segen nicht aus den Augen, das ist mein erster Punkt. Seid dankbar. Es ist so leicht, über Probleme und Dinge, die nicht gut laufen, undankbar zu werden. Und dann, wir sind als Deutsche, glaube ich, Spezialisten darin, ja, noch die Sachen zu optimieren, noch ein bisschen besser zu machen und darüber zu vergessen, wie gut schon Dinge sind. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf die Gemeinde, sondern bezieht das doch mal mit auf euer Leben, auf verschiedene Situationen in eurem Leben. Ja, wofür seid ihr dankbar? Und wenn ihr das seht und dafür dankbar seid, ihr das wahrnehmt, dann sprecht es doch mal aus. Dann sagt doch mal, das tut mir so richtig gut, wenn ich das sehe, da freue ich mich so richtig drüber. Und dann geh doch mal hin und sag der Person, die dafür zuständig ist, dass du dich darüber freuen kannst, sag ihr doch mal, wie toll das ist, dass du dich darüber freust und so weiter. Das macht einen großen Unterschied. Das bringt immer wieder einen Fokus auf das Gesamtbild und auf das, was wir an guten Dingen schon erleben. Kann mir jemand was Gutes tun und mir ein Glas Wasser bringen? Es ist gerade sehr trocken hier irgendwie. Man sagt ja immer Luftfeuchtigkeit, aber davon spüre ich gerade nichts. Dankeschön. Wofür bist du dankbar? Sag das doch einfach mal. Und Paulus sagt, macht meine Freude völlig. Und wenn ihr meine Freude völlig machen wollt, ich danke dir, Kalle, das ist super. Wenn ihr meine Freude völlig machen wollt, also wenn ihr noch eins draufsetzen wollt, dann seid eines Sinnes, habt Einheit untereinander, habt die gleiche Liebe zueinander. Also nicht unterschiedlicher Art, den einen liebe ich mehr, den anderen weniger, sondern habt gleiche Liebe untereinander. Frank, ich danke dir, super. Ja, perfekt. Echt, doppelt sogar. Super. Und dann sagt er, seid einmütig auf das bedacht, auf das eine bedacht. Seid auf das eine bedacht, ja. Was ist das eine? Konzentriert euch auf das gemeinsame Ziel. Es ist ja immer gut, sich auf ein gemeinsames Ziel zu konzentrieren. Aber es gibt nicht immer nur das eine gemeinsame Ziel. Manchmal hackelt man darum und sagt, das ist doch aber jetzt wichtiger. Nee, das sollte Priorität haben. Was ist denn das eine Ziel, was Paulus damit meint? Und ich denke, später wird uns das noch deutlicher. Es geht darum, um das Reich Gottes. Es geht um Jesus Christus. Es geht um die Mitte und sein Evangelium, um die Rettung, die von ihm ausgeht. Und das ist das eine, auf das Paulus möchte, dass sich die Gemeinde konzentriert. Sie sagt, hey, habt das Ziel vor Augen. Und das Ziel ist eigentlich nur eins. Und das ist Christus. Paulus hat ja davor in Kapitel 1 schon angedeutet, dass Druck von außen kommt und dass sie dem widerstehen sollen, dass sie standhaft sein sollen gegen Druck von außen. Und in dem zweiten Kapitel geht es unter anderem auch um den Druck von innen, dem sie widerstehen sollen. Das heißt, dieser Druck von innen, da gucken wir immer erst unseren Nachbarn an, aber darum geht es eigentlich nicht, sondern eigentlich geht es um den Druck von innen bei uns. Denn das führt er hier aus und er sagt, und das ist der zweite Punkt, den ich heute machen möchte. Achtet auf euer Motiv. Achtet auf euer Motiv. Das ist, seid standhaft gegen Angriffe von innen. Manchmal kann das Motiv, in dem wir Dinge tun, einfach die Dinge, die wir tun, ins Negative ziehen. Das ist interessant, oder? Wir sind so schnell dabei, die Motive der anderen zu interpretieren. Das geht ganz einfach, ne? Dann sage ich, hey, der hat mich nicht gegrüßt. Ja, wahrscheinlich hat er irgendwas gegen mich oder so. Ja, warum macht er das nicht? Wir sind so schnell dabei, irgendwelche Dinge hineinzuinterpretieren in das, was wir sehen um uns herum, wie andere sehen. Und wir fragen oft nicht nach, aber wir wissen ja schon, wie es eigentlich ist. Und damit bewerten wir wieder die Motive der anderen. Manchmal ist es ganz gut, einfach die gar nicht zu interpretieren, die Motive, sondern sie einfach mal so stehen zu lassen. Und wenn du es wissen willst, das Motiv, dann frag doch nach. Da hast du eine bessere Chance rauszufinden, aus welchem Grund die Person es tut. Aber darum geht es dem Paulus hier nicht, sondern er sagt, achtet auf euch selbst. Und das steht im Vers 4. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Das ist ja gar nicht so schwer, ne? Auf das des anderen zu achten. Ich habe den gesehen, der hat viel mehr als ich. Ja, ich achte auf das des anderen. Das Motiv wäre dann Neid irgendwie bei mir, nicht so gut. Oder ich achte auf das des anderen und sage, ach, guck mal, wie der das macht. Na, zum Glück bin ich nicht so. Dann wäre das Motiv Stolz wieder, mit dem ich schaue da drauf. Ja. Auch nicht so gut. Beides meint Paulus hier nicht. Er sagte, achte in Demut der eine den anderen höher als sich selbst. Gib ihm den Vortritt. Ja, das ist eine Herausforderung. Ihr kennt bestimmt so die Situation, vielleicht nicht aus eigenem Haus, aber so aus den Erzählungen oder dem Erlebnis, manche auch aus eigenem Hause. Vater und Mutter sitzen zusammen beim Mittagstisch und die beiden Söhne, der Jüngere und der Ältere, sind zusammen und nach dem Gebet zückt der Jüngere an die Gabel und haut auf den Tisch rein in das größte Stück Fleisch und zieht sich das auf seinen Teller rüber, was den älteren Sohn natürlich auf die Palme bringt. Und er sagt, hey, was hast du da gemacht? Warum machst du das so? Warum nimmst du das größte Stück? Hast du keinen Anstand? Und dann sagt der jüngere Sohn, ja, warum? Was hättest du dann gemacht an meiner Stelle? Na, ich hätte mir das kleinere genommen. Und die Eltern nicken und alles gut, die Erziehung ist so. Und dann sagt der Kleine, na, ist ja alles gut, dann hast du ja das kleinere jetzt. Ja, also es ist so schnell, dass wir zuerst an uns denken und dann an den anderen. Aber wenn wir domestiziert sind, dann denken wir erst an den anderen. Aber nicht aus Ehrlichkeit oder aus freien Stücken heraus, sondern aus Anstand. Ich glaube, selbst das ist nicht das, was Paulus meint. Dass wir aus Anstand heraus irgendwie versuchen, ein gutes Bild darzustellen. Sondern er sagt, in jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Einfach damit wir dem anderen Gutes tun, damit wir den anderen helfen können, damit wir ihn fördern können. Und das ist das, was aus dem Herzen herauskommt. Echte Demut kommt aus dem anderen. Und es ist nicht leicht, den anderen höher zu achten. Demut, ich glaube, Gott möchte nicht, dass Menschen gedemütigt werden. Ich glaube, das ist ihm zuwider, wenn Menschen gedemütigt werden, von anderen herabgesetzt werden. Sondern er möchte gerne, dass wir uns selbst demütigen. Dass wir selber diese Haltung bekommen, wirklich aus dem Herzen heraus den anderen wertzuschätzen, ihm zu dienen und ihm Gutes zu tun, ihn zu fördern, ihn zu ermutigen. Ich glaube, das ist das, was Paulus hier anspricht. Und ja, vielleicht ist dahinter auch im Hintergedanken auch das Problem, dass Leute sich selber gerne sehen und groß machen und Ehrgeiz haben und Geltungssucht haben, Prahlerei, Ruhmsucht, alles Mögliche. Ja, vielleicht ist das auch im Hintergrund. Aber er spricht nicht in diese Weise hinein, dass jetzt lass das mal sein, sondern er sagt, jeder achte auf sich selbst. Schau doch mal, was in deinem Herzen so vorgeht. Und ist es möglich, dass du dich verändern lassen kannst? Dass es möglich ist, dass du demütig daran gehst und bei dir selber einfach die Einstellung veränderst? Das ist, finde ich, eine ganz gute Herangehensweise. Und Paulus macht noch mehr in dem Kapitel 2, Vers 6 bis 11. Sagt er dann, das ist das Vorbild für uns, wie wir eigentlich sein sollen, ist Christus selber. Und Ja, wenn er das dann so beschreibt darin, dann ist das für die Theologen ein gefundenes Fressen. Das ist irgendwie, diese Stelle ist für die Theologen eigentlich so eine Highlight-Stelle. Da kann man so viel drüber sagen, über die Struktur und über alles Mögliche. Und sie haben herausgefunden, es geht dabei eigentlich ja um ein schon früh dagewesenes Bekenntnis der ersten Christen, das Paulus hier mit einbaut oder sich darauf bezieht. Ich will gar nicht so sehr auf diese äußere Struktur eingehen, nur damit ihr das wisst. Und es unterteilt sich vielleicht in zwei Teile. Der erste ist von 6-8, so dieser erste Teil, wo es um Christus geht. Und der zweite Teil, wo der Vater darüber redet, über Christus. Aber wir wollen lieber auf den Inhalt jetzt nochmal schauen. Und das ist mein dritter Teil. Paulus sagt, seid gesinnt wie Christus. Seid gesinnt wie Christus. Der, obwohl er Gott gleich war, und das ist die erste theologische Sache, obwohl er Gott gleich war, als er bei ihm war, das impliziert einfach, dass er eine Präexistenz hatte, dass er schon beim Vater war, bevor alles losging, dass er schon in der Schöpfung dabei war, ja, dass er alles das, was er beim Vater hatte, loslässt und auf diese Erde kommt, um als Mensch auf dieser Erde zu leben, dass er sich erniedrigt, nicht nur als Mensch, sondern als Knecht. Als einer, der gehorsam das ausführt, was Gott eigentlich von ihm möchte. Ja, das ist also genau das andersrum gedacht, als die Menschen sonst denken. Ich will immer Karriere machen. Ja, ich will was Großes werden. Ja, damals war das Tollste, was der Kaiser machen konnte, dass er als Gott angebetet wurde. Aber Jesus kommt aus göttlicher Perspektive, aus göttlichem Wesen heraus und er wird Mensch, er erniedrigt sich so weit, wie es sonst gar nicht anders denkbar wäre. Und er erniedrigt sich nicht nur, dass er Mensch wird, sondern er erniedrigt sich so, dass er sogar einen menschlichen Tod stirbt, und zwar den schlimmsten, den Tod eines Verbrechers. Das ist Erniedrigung und er tut das aus freien Stücken, keiner zwingt ihm dazu. Und dann frage ich mich, Jesus, wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft, dich so zu erniedrigen? Was hat dich getrieben, dass du das so durchgehalten hast? Und ich glaube, die eine Sache war, er wusste, wer er ist. Und er wusste, was sein Auftrag ist, dass er gehorsam einfach das ausführen wollte. Er wollte mit allen Mitteln den Willen Gottes tun. Als Jesus dann am Kreuz hängt, in dieser schlimmsten Stunde der Erniedrigung, was hat ihm geholfen, dahin durchzugehen? Gottes Wort. Er zitiert am Kreuz, als er dort am Kreuz hängt, da sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Ja, das Wort, diesen Psalm, ob er ihn gebetet hat direkt, ob er ihn im Herzen hatte, da entlang gegangen ist, das Ziel gesehen hat, was dabei stand. Am Ende, als Jesus stirbt, sagt er, es ist vollbracht. Und so hört der Psalm 22 auf. Also das ist einfach, das Wort Gottes hilft ihm durch diese schwierigste Zeit der Erniedrigung hindurch. Gott ist ihm nahe in seinem Wort. In dieser Stunde, wo Gott sich abwendet, sogar sein Wort wendet sich nicht ab. Und ich denke, das ist vielleicht eine Vorlage, wenn Paulus das sagt, hey, so wie Christus, dann lasst uns doch in Situationen, in denen wir sagen, wir möchten lernen, demütiger zu werden, dann lasst uns doch die Hilfestellung des Wortes Gottes annehmen, dass wir die Kraft aus dem Wort Gottes herausziehen, dass wir dadurch inspiriert und gestärkt werden, dass wir wissen, es geht nicht nur um diese Situation, sondern das ist Teil des Ganzen. Gott hat ein Ziel mit uns. Er hat vielleicht ein Ziel, wie wir jemandem dienen, dem wir den Vortritt lassen. Manchmal sind das ja einfache Situationen, den anderen zu ehren oder ihn auf das zu sehen, was des anderen ist, sozusagen, um ihnen den Vortritt zu geben. Schaut nicht auf euch selbst, sagt Paulus, sondern schaut auf Jesus. Schaut auf seine Liebe, schaut auf die Liebe, die Motivation der Liebe, schaut auf seine Demut, auf seinen Gehorsam. Und das, was darin steht, in diesen Versen, in den ersten Versen, er nahm Knechtsgestalt an und wurde wie ein Mensch, er äußerte sich, entäußerte sich, erniedrigte sich selbst, er wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das ist das Evangelium pur. Dabei geht es auch, und für die Theologen wieder so ein Punkt, wo sie sich königlich drüber streiten und freuen können, dabei geht es einfach auch um die Erlösung, einfach um den Sühnetod Jesu, dass er sein Leben lässt für uns. Boah, was für eine Tiefe der Erniedrigung. Ja, nicht nur einfach Mensch zu werden, nicht nur einfach zu sterben, sondern sogar noch den ganzen Dreck und die Schuld des anderen auf sich zu nehmen. Ja, wenn wir irgendwie im Beruf irgendwo unterwegs sind oder so, dann ist es doch so ein leichtes, wenn irgendein Fehler passiert, dass wir sagen, der war's. Auch wenn es unsere Abteilung war, auch wenn wir dazugehören, ist immer leichter, sich so zwei Schritte zur Seite zu stellen, damit die freie Sicht auf den anderen ist, der dann die Sache ausbaden soll. Aber das macht Jesus nicht, sondern Jesus stellt sich direkt dorthin und er nimmt unsere Schuld auf sich. Das ist Erniedrigung, das ist Demütigung von Herzen und keiner sagt ihm, du musst das tun, sondern er tut es freiwillig. Sich zu dem Niedrigen freiwillig zu stellen, das anzunehmen, was an Schuld und auch an Versagen von anderen da ist, das ist eine ziemlich hohe Stufe der Demütigung. Und Jesus tut das. Und wie gut, dass er es tat, weil dadurch für uns das Leben kommt. Weil wir einfach Vergebung haben können und Gnade haben können bei Gott durch das Opfer, was Jesus bringt. Und dann gehen wir zu Vers 9 bis 11. In diesem ganzen Kontext, dass Jesus sich erniedrigt, als Gott Mensch wird und stirbt, dann aufersteht, da steht dann, was Gott tut. Der Vater reagiert auf die Handlung von Jesus, indem er ihn erhöht und ihm den Namen gibt, der über allen Namen ist. Ja, den Namen, in dem Rettung sein soll. Dass wenn sie Jesus anrufen, dass sie Rettung und Erlösung finden. Das hat Jesus durch diese Haltung der Demut und durch diese Taten der Demut erkauft, erwirkt. Er hat es geschafft. Ja, es hat den Sinn. Und er wird erhöht. Und das gilt auch ja, in diesem Gleichnis wieder in ähnlicher Weise für uns. Lasst uns doch darauf warten, dass Gott dazu das sagt, was er darüber denkt, über unser Leben. Lass uns doch nicht selber erhöhen, sondern wenn Gott das gefällt, ja, dann wird er das tun. Und es hat so viel mehr Wert. Und bei Jesus ist es so, über alle Maßen, alle Knie werden sich beugen, die unter der Erde sind, die auf der Erde sind und die im Himmel sind. Jesus ist Herr über alles. Und der Teufel wollte ihm nur die Erde geben, ne? Er hat gesagt, hey, wenn du vor mir niederfällst und anbetest, dann gebe ich dir alles das, was du hier siehst. Jesus sagte, nee, das ist mir zu wenig. Er sagt, weißt du, was mein Vater mir geben wird? Nein, das sagt er nicht in der Stelle, aber ich interpretiere das mal so. Er sagt, hey, im Himmel, unter der Erde und auf der Erde, über alles, der Name Jesus, dass wenn wir ihn anrufen, sollen wir gerettet werden in seinem Namen. Gott selber sagt das. Und es heißt, wenn Menschen Jesus anrufen, dann ist das zur Ehre Gottes des Vaters. So steht das hier drin. Ja, das ist zur Ehre Gottes, das ist der letzte Vers, der 11., dass sie bekennen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also es ist nicht für den Vater anmaßend, dass Leute Jesus preisen und ihn anbeten und zu ihm kommen. Und der Vater sagt, ich freue mich darüber. Das ehrt mich einfach, dass ihr meinen Sohn so liebt, ja, dass ihr ihm nachfolgt. Das ist das, was ja manche Leute manchmal denken, ja, wenn ich jetzt Jesus anrufe, dann muss der Vater doch sich ärgern irgendwie, dann kriegt er ja gar nichts mehr ab. So ein Quatsch. Ja, der Vater freut sich daran, weil er eins ist mit dem Sohn. Und er freut sich daran, wenn Jesus verherrlicht wird. Ja, Gott selber erhöht Jesus. Und wisst ihr, wenn es um sich demütigen geht, dann ist es eigentlich nicht schwer, wenn wir auf Jesus sehen. Weil wenn wir auf Jesus sehen, dann passiert genau das, was da beschrieben wird. Dann heißt es, im Blick auf Jesus, Ja, da sind wir alle gleich. Da sind wir alle auf unseren Knien und beten ihn an. Da sind wir alle da und wir benötigen es. Wir brauchen es einfach, dass wir Gnade bekommen. Ja, aber Jesus, da staunen wir über ihn. Da staunen wir über seine Freundlichkeit und sind überwältigt von seiner Liebe. Ja, da haben wir gar keine Zeit dafür, uns zu überheben über den anderen und zu gucken, was da los ist. Wir sehen auf Jesus und wir sehen, ja, wie er uns meint und wie er uns einfach liebevoll ansieht. Man ist dafür bereit, Jesus demütig nachzufolgen. Und das verändert die Situation, wie wir miteinander umgehen. Die Haltung, die wir Jesus gegenüber haben, bringt uns in unsere Position. Und es trägt dazu bei, wie Paulus am Anfang sagt, dass die Freude größer wird, dass sie vollkommen wird, einfach die Freude, wenn Jesus im Zentrum ist, wenn wir uns auf das eine konzentrieren und nicht auf vielen Nebenschauplätzen sind. Ich finde das herrlich, ich finde das so befreiend einfach, dass wir bei Jesus echt das Leben finden, wirklich auch ja, nicht mehr um irgendwelche Dinge rangeln müssen oder so, dass wir das abgeben können, was uns denn manchmal so schwer fällt, auch an unserem eigenen Charakter vielleicht. Wenn wir auf ihn schauen und uns auf ihn konzentrieren, dann haben wir auf einmal viele Probleme nicht mehr. Ich sage nicht, dass alles irgendwie weg ist, aber viele Probleme nicht mehr. Und ich finde das so schön, diese Verse, die da sind, wir beschäftigen uns heute damit. Aber das sind die Verse des Evangeliums. Das braucht unsere Stadt. Unsere Stadt braucht es, dass Menschen hören, dass Jesus rettet. Ja, dass Jesus sie liebt. Ja, unsere Stadt braucht die Botschaft, über die wir hier heute Morgen nachdenken, braucht unsere Stadt einfach. Und wie oft sind wir schweigend dazu? Ja, wie oft sagen wir gar nicht, dass es Jesus ist, der Leben verändern kann, der neu macht. Aber Gott ist so gnädig. Er hat uns in unsere Stadt dieses Zeugnis hineingeschrieben. Auf ganz erstaunliche und komische Weise. Ne? Wirfst du noch mal das zweite Bild dran? Kennt ihr, ne? Stadtschloss. Ziemlich neu. Ich bin, kurz bevor es eröffnet wurde, bin ich da hingegangen, habe da ein paar Fotos gemacht und so. Und ich fand das toll, was da oben drin steht. Und da ist ein goldenes Kreuz oben drauf. Ah, gab schon so viel Ärger darüber. Aber es steht. Und in diesem Ring obendrin steht, es ist in keinem anderen das Heil. Ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesus Christus zur Ehre Gottes des Vaters. So steht das da drin. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Rot-rot-grüner Senat damals. Und der muss das ertragen. Die Botschaft der Bibel. Alle werden sich beugen vor Jesus. In eine Welt hinein, wo Leute so selbstbestimmt sind, wo sie alles wissen. Alle werden sich beugen vor Jesus. Das ist das, was der Vater sagt. Den erhöht. Das ist unsere Botschaft, die wir haben. Das Evangelium. Lass es uns doch einfach auch so verkünden, dass es nicht am Ende so heißt, ja, wenn die Menschen schweigen, werden die Steine sprechen, sondern lasst uns diese Botschaft doch mitnehmen in dieser Demut, die Freude auslöst, ja, die anderen Leuten es leicht macht, das anzunehmen, weil sie sieht, hey, das sind nicht Leute, die Herrschaft so interpretieren, dass alle anderen unterdrückt sind. Sondern die Herrschaft so interpretieren wie Jesus, dass er sich hingibt für sie, damit sie frei sind. Philipper 2, Vers 1 bis 11. Wie schön. Danke, Paulus, dass du uns das aufgeschrieben hast, dass du uns das gegeben hast. Lass uns das Wort einfach in unserem Herzen bewahren und mitnehmen. Amen.